Ja, hallo liebe Leute zu Hause, schön, dass ihr dazuschaltet und mit uns jetzt hier in der Gemeinschaft Wilmshorn diese Predigt verfolgt. Das Thema von heute, das nenne ich ganz kurz, das heißt alles von Gott erwarten. Ich habe mal eine Frage an uns. Was erwarten wir eigentlich noch von Gott? Erwarten wir überhaupt noch etwas von Gott? Oder ist Gott vielleicht nur für das zuständig, was wir ohnehin nicht tun können? Zum Beispiel in den Himmel bringen, das können wir ja nicht tun. Was erwarten wir von Gott im Alltag? Oder erwarten wir überhaupt noch was von Gott? Ist es nicht manchmal so, dass wir eigentlich nur noch das von Gott erwarten, was wir ohnehin selber tun können? Und dann hinterher sagen wir Gott danke, was er alles so gut gemacht hat. Aber eigentlich haben wir es doch irgendwie selber gemacht. Beschränken wir Gott durch unsere Gaben? Oder geben wir Gott die Freiheit, über unsere Gaben hinaus zu wirken? Oder möchten wir eben doch unser Leben lieber selber meistern, alles gut geplant haben und wollen nur noch Gottes Segen dazu haben? Ein Leben als Christ, also christliches Leben, das ist ja ein übernatürliches Leben. Da braucht man Jesu wirken. Und wenn es nicht übernatürlich wäre, dann bräuchten wir Christus auch nicht. Und würden eigentlich alles selber machen. Das ist also so der Grundgedanke von der Predigt heute. Und was erwarten wir von Gott? Und wir schlagen jetzt mal die Bibel auf und ich möchte aus 2. Könige 3 lesen. Nur kurz als Zusammenhang, da geht es dann darum, dass der König von Israel hat sich mit 2 anderen Königen zusammengetan, um gegen Moab in den Krieg zu ziehen. Der vorige König, das war Ahab, also der Vater von Joram, dem König von Israel, der war gestorben und jetzt hatte eben der König von Moab seine Chance gewittert und mit dem Herrschaftswechsel wollte er sich dann von Israel losziehen. In dieser Zeit war Israel und Juda noch in das Nord- und das Südreich geteilt, also das mal als Hintergrundinformation und ich lese jetzt ab Vers 4 aus 2. Könige 3. Mesa aber, der König der Moabiter, war ein Schafzüchter und entrichtete dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 Witter samt der Wolle als Abgabe. Also da geht es im Prinzip um Steuerzahlung, der wollte die nicht mehr ausrichten. Und es geschah, als Ahab tot war, da fiel der König der Moabiter von dem König von Israel ab. Also der hat nicht mehr bezahlt. Und da hat der König von Israel sich gedacht, ja, da müssen wir was unternehmen. Zu jener Zeit zog der König Joram von Samaria aus und musterte ganz Israel, um alle waffenfähigen Männer zu sammeln. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du zu mir kommen, um gegen die Moabiter in den Kampf zu ziehen? Und Josaphat sprach, Ich will hinaufkommen. Ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk und meine Pferde wie deine Pferde. Und der König von Israel sprach, auf welchem Wege wollen wir hinaufziehen? Josaphat antwortete, auf dem Weg durch die Wüste Edom. Also die Wüste Edom, das war so eine Schwachstelle an der Grenze zu Moab. Wenn sie darüber kommen würden, da hätten die Moabiter nicht mit gerechnet, dass sie eben durch eine Wüste einfallen. Und da zogen der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie aber einen Umweg von 7 Tage Reise zurückgelegt hatten, da hatte das Heer und das Vieh und das ihnen folgte, kein Wasser mehr. Ja, die 3 Könige sind losgezogen und auf einmal geraten sie in ein großes Dilemma. Vom Herrn, von Gott, wussten sie, dass sie in den Krieg gegen Moab ziehen sollten, er hatte das sozusagen bestätigt. Aber jetzt geht es nicht mehr weiter. Also der König von Israel, von dem Nordreich, der König von Juda, vom Südreich und eben der König von Edom. Edom gehörte eigentlich eher noch zu Juda dazu und der König war so ein Statthalter. Und die ziehen jetzt eben in den Krieg durch die Wüste, alles scheint klar zu sein. Und auf einmal stecken sie in diesem Trockental fest. Und ein großes Problem kommt, sie sind am Verdursten. Und das, obwohl der Herr das doch bestätigt hatte, oder? Also was soll das jetzt? Sie sind ausgezogen und jetzt müssen sie verdursten. Und ich lese weiter in 2. Könige 3, Verse 11 bis 15. Josaphat aber sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn um Rat fragen könnten? Da antwortete einer von den Knechten des Königs von Israel und sprach, hier ist Elisa, der Sohn Safats, der dem Elia Wasser auf die Hände goss. Also Wasser auf die Hände goss, das bedeutet, dass Elisa eigentlich Elia gedient hat. Elia war so wie sein Meister und Elisa dann der Nachfolgeprophet. Und was auch noch interessant ist, dass Elisa genau in diesem Moment jetzt in der Nähe ist. Und Josaphat sprach, das Wort des Herrn ist bei ihm. Er ist ein Mann Gottes, also dieser Elisa. So zogen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm Elisa hinab. Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Vater und Mutter von Joram waren ja Ahab und Isebel. Und wenn die irgendwelche Probleme hatten, haben die eigentlich ihre Propheten von den Baalspriestern, also von den Baalgötzen oder von den Aschera-Götzen befragt. Und das war natürlich Elisa, der dem lebendigen Gott Jahwe gefolgt hat, das war ihm ein Greuel. Und deshalb sagt er, ja, dann befrag doch die Propheten von deinen Eltern. Der König von Israel aber sprach zu Elisa, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Elisa sprach, so wahr der Herr lebt, der Herr der Herrscher lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, ich wollte dich nicht ansehen noch beachten. Also Josaphat, der König von Juda, der hatte immerhin noch den Anweisungen von Jahwe gefolgt und deshalb, glaube ich, einen besseren Stand dann bei Elisa. Genau, und so sagt Elisa dann, bringt mir einen Saitenspieler, also sagt der Mann Gottes. Und als der in die Saiten schlug, da kam die Hand Gottes über Elisa. Also Gott sagt jetzt was zu dem Propheten Elisa und Elisa, der soll das dann an die drei Könige weitergeben. Es ist also direkt von Gott eingegeben, das ist der Zusammenhang. Und Elisa sagt dann, so spricht der Herr. Übrigens, jedes Mal, wenn in der Bibel steht, so spricht der Herr, dann ist das direkt Gottes Wort für uns. Das ist kein Menschenwort. Also immer wenn ihr diese Phrase seht, so spricht der Herr, kommt direkt von Gott. Die Israeliten, die sind jetzt also in dem Trockental, in der Wüste ist es heiß und jetzt kommt, was der Herr spricht durch Elisa. Und Elisa sagt, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Das erstaunt mich jetzt. Wisst ihr warum? Also jetzt befinden sich die Israeliten in diesem Wüstental, weit und breit kein Wasser zu finden. Es ist eine brennende Hitze und sie befragen Gott durch einen Propheten. Und Gott sagt dann ja, grab mal da in der Wüste, grab mal ein paar Gruben. Und wir müssen uns das jetzt mal vorstellen, ja. In der heißen Wüste, da würde man ja eigentlich nicht unnötig Energie verschwenden wollen. Und Gott sagt, grabt euch Grube an Grube und ich der Herr, werde das dann mit Wasser befüllen. Das ist jetzt hier keine Märchengeschichte, die Königebücher sind keine Märchenbücher, sondern das sind Geschichtsbücher. Da geht es also um Tatsachen. Und wir können uns das so vorstellen, dass wahrscheinlich die Moabiter dann auch aus der Entfernung dem so zugesehen haben, wie dann auf einmal in der Wüste die Israeliten anfangen, Löcher zu schaufeln. Und die haben sich vielleicht gedacht, graben sich jetzt die Israeliten ihr eigenes Grab? Haben die noch so Anstand, dass sie hier nicht einfach so verrecken wollen? Oder vielleicht haben sie auch gedacht, ja, sind sie zu dem Schluss gekommen, die Sonne ist ihnen irgendwie aufs Gemüt geschlagen, die sind irgendwie ja, ein bisschen verrückt geworden. Und jetzt schaufeln sie sich also Löcher, Grube an Grube. Sie haben keine Kraft, schwitzen, alles ist schwer und kein Wasser ist da. Also objektiv müsste man sagen, da gab es doch keine Hoffnung, da gab es doch nichts, worauf man hoffen könnte. Und die fangen an, sich Gruben zu graben. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An Abraham. Da können wir in Römer 4 dann Folgendes lesen. Also Abraham hatte Gott ja, Gott hatte ihm zugesagt, er wird Nachkommen wie Sterne am Himmel bekommen und wie Sand am Meer. Also er wird ganz, ganz viele Nachkommen haben. Und Abraham, der war jetzt ja schon 100 Jahre alt und hatte immer noch keinen Sohn mit seiner Frau. Gott hatte es ihm aber versprochen. Und das beeindruckt mich irgendwie. Und das lesen wir dann auch in Römer 4, Vers 16. Ich lese es uns vor. Das Prinzip des Glaubens gilt deshalb, damit alles auf Gnade beruhe. Nur so bleibt die Zusage für alle Nachkommen gültig, und zwar nicht nur für die, die nach dem Gesetz leben, sondern auch für die, die wie Abraham der Zusage Gottes vertrauen oder glauben. Und so ist Abraham der Vater von uns allen. Also wisst ihr, warum Abraham der Vater unseres Glaubens ist? Wisst ihr warum? Denn in Römer 4,18 steht dann, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat. Das ist ja erstmal ein bisschen komische Grammatik. Gegen Hoffnung auf Hoffnung hin glauben. Das zeichnet Abraham aus und deshalb ist er dann auch der Vater des Glaubens geworden. Also wie kann man jetzt gegen Hoffnung hoffen? Vermutlich hat das bei Abraham und Sarah so ausgesehen. Gott hat ja die Zusage denen gegeben. Die haben viele Jahre gewartet. Abraham ist jetzt 100 Jahre. Gott bestätigt nochmal die Zusage. Die werden ein Kind bekommen. Und ich kann mir dann das so vorstellen, dass er vielleicht gedacht hat oder auch zu Sarah gesagt hat, also Mädchen, ja, wenn ich dich jetzt angucke, da, bei dir geht auch nicht mehr so viel. Wie soll das noch klappen? In der Bibel steht auch, die haben auf ihren erstorbenen Leib geguckt. Ne? Ist also eigentlich ja hoffnungslos. Mit dir ein Kind kriegen, hoffnungslos. Und wahrscheinlich genauso hat auch Sarah Abraham angeschaut und hat sich wahrscheinlich auch gedacht oder gesagt, also wenn ich dich ansehe, du bist ja eigentlich auch schon halbtot, du noch ein Kind zeugen, hoffnungslos. Also rein logisch gesehen gab es nichts, worauf sie hoffen konnten. Das war eigentlich objektiv unmöglich. Ja, objektiv war nichts da. Sie hätten eigentlich die Hoffnung aufgeben müssen, aber sie glaubten trotzdem. Und deshalb ist Abraham der Vater vieler Nationen geworden. Das ist Glaube. Das ist Glaube im biblischen Sinn. Sie haben sich ja bestimmt gedacht, wenn wir noch ein Kind bekommen, dann hängt das nicht von unseren eigenen Fähigkeiten ab. Wir sind ein hoffnungsloser Fall. Aber nur durch Gottes übernatürliches Eingreifen hin kann da noch was geschehen und Gott kann die Lösung bringen. Man könnte auch sagen, die Erlösung bringen. Genau. Und darum wurde Abraham der Vater des Glaubens. Glaube, das ist ja auch ein Thema, das im Hebräerbrief aufgegriffen wird. Und da lese ich nochmal aus Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder ein Rechnen mit Erfüllung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein oder so eine Art Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Also eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Also wenn du nur Dinge glaubst, die du siehst, dann ist das eigentlich kein Glaube. Oder wenn du nur auf Dinge hoffst, die eventuell nach menschlicher Sicht möglich sind, dann ist das kein Glaube im biblischen Sinne. Glaube im biblischen Sinne hofft auf Dinge, die aus menschlicher Sicht nicht mehr möglich sind und hofft dann noch weiter, so wie Abraham und Sarah das getan haben. Zurück zu unserem Bibeltext. Also die Israeliten, die hängen jetzt in diesem Trockental fest, sind schon 7 Tage da umhermarschiert und fangen jetzt an, gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hin, schon völlig am Verdursten, Gruben zu graben. Ja? Grube an Grube. Oder man könnte auch sagen, Hoffnung an Hoffnung. Objektiv hat sich ja deren Lage eigentlich dadurch verschlechtert. Ja? Die verlieren noch mehr Energie. Wenn man schon am Verdursten ist, soll man ja eigentlich nicht mehr tun. Und sie machen das trotzdem. Ja, was können wir daraus lernen? Und hier handelt sich das jetzt nicht um trockene Theorie oder totes biblisches Material. Es gibt eine ganz wichtige Lektion für uns. Erwarte die Lösung von deinem Dilemma nicht auf menschlich verständlicher Ebene. Erwarte nicht die Lösung von deinem Dilemma auf menschlich verständlicher Ebene, sondern erwarte sie auf Gottes Weise. Bist du in einem Dilemma? Vielleicht bei deiner Arbeit, in deinem Beruf oder in der Ehe oder bei deiner Gesundheit oder in der Gemeindesituation oder in deinem Dienst? Bist du in einem Dilemma? Woher erwartest du die Erlösung? Woher erwartest du die Lösung? Erwartest du sie auf menschlich verständlicher Ebene oder gräbst du eine Grube und wendest dich an Gott und erwartest die Lösung von ihm? Also erwarte die Lösung nicht auf menschlich verständlicher Weise, sondern erwarte sie von Gott. Denn er kann ja weit über unser Verstehen und Denken hinaus wirken. Wenn wir die Lösung nur von uns selber erwarten, dann brauchen wir ja eigentlich Christus nicht, oder? Aber Gott, der kann eben weit darüber hinaus wirken, übernatürlich eingreifen und unmögliche Dinge noch möglich machen oder unmögliche Situationen zu einem besseren Ausgang führen. Das heißt jetzt nicht, dass Gott immer übernatürlich wirkt. Er hat uns ja auch die Gesetze gegeben, zum Beispiel ein Naturgesetz, das Gesetz der Schwerkraft. Also es gibt Mechanismen, die greifen, aber wir dürfen auch wissen, dass Gott eben doch darüber hinaus noch eingreifen kann und noch Dinge tun kann in unserem Leben und er es auch tun will. Und damit dürfen wir rechnen. Und ich möchte das auch ganz praktisch machen. Also wie sieht es in deiner Ehe aus? Hoffnungslos? Oder die Ehe deiner Freunde? Hoffnungslos, geht da noch was? Denkst du dann nur darüber nach, wie man noch irgendwie das lösen könnte oder was man tun könnte? So auf menschliche Art oder Weise? Oder gräbst du eine Grube, Grube an Grube und erwartest die Lösung von Gott? Wie geht es dir mit deinem Single-Sein? 25 Jahre und immer noch nicht verheiratet. Da muss ja vielleicht der eine oder andere innerlich schmunzeln, aber das kann für manche Menschen schon sehr schwierig sein. Oder deine Gemeindesituation oder die Corona-Situation. Das sind ja herausfordernde Umstände, da kann das schon mal beklemmt werden. Woher erwarten wir die Erlösung? Woher erwartest du die Erlösung, die Lösung deines Dilemmas? Auf menschlicher, verständlicher Weise oder erwartest du, dass Gott eingreift? Können wir das eigentlich noch glauben? Glauben wir das eigentlich noch, dass Gott noch in unser Leben eingreifen möchte, auch in unser Gemeindeleben? Oder sehen wir nur noch die Probleme und glauben das eigentlich gar nicht mehr und versuchen so unser Leben alleine für uns zu meistern und das hat eigentlich gar keinen Platz mehr in unserem Glaubensleben, dass Gott noch was tun möchte und eingreifen möchte. Also wenn du gerade in einer Wüste bist, in einer Situation, wo es nicht weitergeht und du vielleicht auch so innerlich am Verdursten bist, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Grab dir eine Grube. Grube an Grube. Und du darfst damit rechnen und gewiss sein, dass Gott eingreifen wird. Vielleicht nicht so, wie du das vorstellst, vielleicht auf ganz andere Art und Weise. Alles von Gott erwarten bedeutet auch nicht, jetzt passiv zu sein. Ja, wir dürfen auch noch nachdenken. Er hat uns ja auch unseren Verstand gegeben. Aber ich denke, wir sollen uns an allem, kleinen und großen, dann eben auch an Gott wenden und dürfen damit rechnen, dass er da drin uns leitet. Er muss uns ja auch die Gedanken und Ideen geben und dann uns eben führen, damit es zu einem guten Ausgang kommt oder eben übernatürlich eingreifen. Ja, grab dir eine Grube, so wie wir das gerade gelesen haben. Und erwarte die Lösung nicht von Lehrbüchern oder von der Psychologie, so gut und hilfreich die ja auch sein kann, aber eigentlich alles Gute und Hilfreiche, was die Psychologie hat, das hat sie von der Bibel genommen. Oder die Pädagogik, ja. Woher erwartest du die Lösung deiner Probleme? Von strategischen Planung, von deinen eigenen Fähigkeiten. Ich denke, wir müssen lernen, dass wir uns an Gott wenden und dass wir von ihm alles erwarten sollen. Mir hat das Gott mal geschenkt, dass ich mir eine Predigt über diesen Bibeltext angehört hatte. Da war ich in einer Situation, wo es in einer Beziehung nicht gut ging, wo die Arbeit auch so zu viel wurde und wo auch die Zukunft sehr unklar war. Und da hatte ich dann auch noch drüber nachgedacht, ja, wie kann ich das jetzt, das Problem lösen, aber es schien irgendwie alles so zu kollabieren. Und ich bin ja Meister da drin, dann alles genau zu analysieren und auch Leute nach Feedback zu fragen. Und ich kann mir das dann theologisch auch noch gut begründen, warum ich eigentlich nicht glauben müsste und Gott doch noch irgendwie treu ist. Und habe dann aber gemerkt, dass Gott mir zeigen wollte, Martin, rechnest du überhaupt noch damit, dass ich in dein Leben eingreifen kann? Und ich habe gemerkt, nee, damit rechne ich oft nicht. Und Gott sagt aber, grabe die Grube an Grube. Ich habe dir so ein Versprechen gegeben. Versuch nicht, dein Leben mit deinen eigenen Fähigkeiten zu meistern, sondern erwarte die Lösung, die Erlösung von mir. Also Gott will und kann in unser Leben übernatürlich noch eingreifen. Und das darf uns mit einem unwahrscheinlich unendlichen tiefen Frieden erfüllen. Oft besteht für Gott der einzige Weg darin, uns zu zeigen, dass er die Kontrolle hat, uns in Situationen zu führen, die wir nicht kontrollieren können. Ich wiederhole es nochmal. Oft ist der einzige Weg, wie Gott uns zeigen kann, dass er die Kontrolle hat, besteht darin, uns in Situationen zu führen, die wir nicht kontrollieren können. Vielleicht auch jetzt ebenso wie in der Corona-Krise oder eben auch bei den Israeliten. 7 Tage in der Wüste rumgelaufen und am Verdursten und es geht nicht mehr vorwärts. Unsere größten Bedürfnisse und schwersten Herausforderungen können zu einem Segen werden, wenn sie uns dazu bringen, uns auf Gott zu verlassen. Das ist eigentlich, was Gott möchte, ja, dass wir uns auf ihn verlassen. Und die Leute im Moment des Verdurstens dürfen dann eben wissen, wir sind nicht auf unsere Fähigkeiten angewiesen, sondern Gott kann immer noch einschreiten und was tun. Gott ist eben ein unvorstellbar guter Gott, auch gerade in diesen unsicheren Zeiten. Gott ist immer noch ein unvorstellbarer guter Gott, auch in deiner persönlichen Situation oder in allen anderen herausfordernden Umständen. Und wie vorhin gesagt, das bedeutet nicht, dass wir passiv sein sollen. Ja, wir dürfen noch nachdenken, auch uns gute Pläne überlegen. Aber ich denke, das bedeutet zuallererst, dass wir uns im Kleinen und dann eben auch im Großen an Gott wenden. Und das zeigt ja auch schon Glaube. Das ist schon echter Glaube. Und Gott, der wird unsere Gedanken und alles lenken. Aber ist es eigentlich so, dass wir uns zuerst noch an Gott wenden, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen? Oder versuchen wir das erstmal wieder selber alleine zu meistern, ja? Also Gott, ja, wir brauchen nicht passiv sein, aber lasst uns trotzdem zuerst eben an Gott wenden. Und nur Gott, der kann ja Wasser senden, aber er möchte auch, dass wir Gruben graben. Also Gott, der möchte eingreifen, aber er möchte auch uns an dem Wunder beteiligen, an dieser wundersamen Tat. Das heißt jetzt nicht, dass Gottes Wirken von unserer Treue abhängt. Gott ist ja auch treu, wenn wir untreu sind. Aber man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass Gott auch mal sagt, zeig mir deinen Glauben und ich zeig dir meine Treue. Also er möchte auch gerne, dass wir uns daran beteiligen. Gott möchte uns an Wundern beteiligen. Und echter Glaube, der erwartet Großes von Gott, fängt aber klein an. Echter Glaube erwartet Großes von Gott, fängt aber klein an. So wie eben die Israeliten, ne? Wissen nicht, wie es weitergeht, Gott sagt was und sie fangen kleine Gruben an zu schaufeln. Und das ist auch eine Sache, die wir wieder lernen können. Klein anfangen, groß von Gott erwarten. Und das bedeutet nicht, dass wir uns vorstellen können müssen, wie Gott jetzt das Problem löst. Gott hat ja Wege und Mittel weit über unser Denken und Verstehen hinaus und er wird uns eben ja da drin helfen und durchführen. Wir dürfen ihm also vertrauen, gegen alle Hoffnung, dass er dennoch etwas tun kann. Und das haben dann ja auch die Israeliten erlebt. Und lasst uns an Gott wenden, in allen Herausforderungen, auch da, wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr möglich ist. Und dann werden wir ihm nur noch danken können und können ihm auch schon ganz viel danken für die Wunder, die er in unserem Leben tut. Und vielleicht denkst du, ja, ich glaube schon, dass von Gott erwarten, dass das wichtig ist und ich würde es auch gerne, aber so wirklich vertrauen tue ich Jesus nicht immer. Und da habe ich mal ein ganz praktisches Beispiel für uns aus Markus 9. Das ist also ein Bericht, wo Jesus, der war gerade auf dem Berg der Verklärung, hatte drei Jünger mitgenommen, verschwindet dann irgendwie in der Wolke, alle sehen sie Jesus und dann tauchte auch noch Elia und Moses aus, so als Erscheinung. Und die sind ganz hin und weg, dass Petrus am liebsten dort bleiben möchte. Sie gehen dann aber irgendwann wieder runter und treffen eine Menschenmenge. Und da setzt dann dieser Bericht ein. Und die Menschen sehen Jesus, begrüßen ihn. Und die Jünger sind gerade mit den Schriftgelehrten in einem Streitgespräch. Und Jesus fragt die dann, hey, worüber streitet ihr? Und dann kommt da ein Mann zu ihnen hin und sagt, also hier ist mein Sohn, ein dämonenbesessener Sohn und er hat einen stummen Geist. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, dass sie den Geist austreiben würden, aber sie konnten es nicht. Und Jesus wird da ganz ärgerlich und sagt, oh du ungläubige Generation, wie lange soll ich noch bei euch sein? Bis wann soll ich das noch ertragen, euch noch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Und in dem Moment, wo der Vater den Jungen zu Jesus bringt, wird er nochmal ganz steif und der Geist reißt ihn nochmal hin und her. Es knirscht die Zähne und es Schaum vom Mund. Und Jesus fragt den Vater, seit wann hat er das denn? Und der Vater sagt, von Kindheit an. Und der Geist hat ihn oft hin und her gerissen, sodass er dann auch ins Feuer fiele oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Und dann kommt es aus dem Vater heraus. Und das ist so der Kern von diesem Beispiel. Und er sagt, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus sagt, wenn du etwas kannst, wenn du etwas kannst, alles ist dem möglich, der da glaubt. Und der Vater, der kann nur noch schreien, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was sagt Jesus da? Wenn du etwas kannst, geht uns das nicht, dass wir auch ganz oft denken, also Jesus, wenn du noch irgendetwas kannst, also eigentlich vertraue ich dir darauf, eigentlich vertraue ich dem ja gar nicht und kann mir das gar nicht vorstellen. Aber wenn du etwas kannst, dann erbarm dich und hilf uns. Und wir kriegen eigentlich die perfekte Antwort von dem Vater, von dem Sohn, der da sagt, ich glaube, so nach dem Motto, ich will glauben, aber ich merke, ich habe nicht genug Kraft, das selber hinzukriegen. Jesus, du musst mir dabei helfen zu glauben. Hilf meinem Unglauben. Man kann das auch so sagen, Jesus, unser Glaube ist wie ein Koma-Patient, der von Jesus beatmet werden muss. Unser Glaube ist wie ein Koma-Patient, der von Jesus beatmet werden muss. Also wir haben eigentlich gar nicht genug Glaubenskraft von uns selber. Jesus muss sozusagen Benzin in unseren Glaubensmotor tun, damit er überhaupt läuft. Und dennoch zur selben Zeit geht eben auch, lasst uns Gott Dinge zutrauen und damit rechnen, dass er Großes tun kann, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Ich glaube, dass oft die Weisheit der Welt eigentlich das größte Hindernis ist, dass wir uns Gott wirklich hingeben. Wir glauben ja, wenn wir viel von Psychologie wissen, umso mehr wir von Psychologie wissen, desto besser sind unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Stimmt aber eigentlich nicht. Da müsste ja jeder Professor der Psychologie die glücklichsten Ehen führen. Ist aber nicht so. Oder jeder Pädagoge müsste die besterzogenen Kinder haben. Ist aber auch nicht so. Weil das eben oft auf Menschenweisheit gebaut ist. Aber wir brauchen eben Gottes Weisheit. Und da müsste ja eigentlich auch jeder Dozent für Gemeindebau müsste die am besten, größten wachsenden Gemeinde haben. Und natürlich kann man auch viel Gutes davon lernen, aber im Letzten hängt doch eben alles von Gottes Weisheit ab und nicht von unserer Weisheit. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel, das möchte ich uns gleich nochmal vorlesen. Wir denken ja oft, wir brauchen mehr Einsicht. Also wenn ich mehr Einsicht habe, dann kriege ich das schon irgendwie gelöst, das Problem. Also mehr Licht, mehr Licht. So hat ja Goethe auch schon gesagt, mehr Licht. Aber eigentlich brauchen wir weniger Licht und müssen mehr oder sollten mehr Jesus vertrauen. Und jetzt kommt das Beispiel, das möchte ich nochmal aus Jesaja 42, Vers 16 vorlesen. Und da sagt Gott nämlich: Und ich, Gott, will die Blinden auf einen Weg gehen lassen, den sie nicht kennen, auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Also um zu Jesus, um ans Licht zu gelangen oder um an Jesus zu gelangen, die volle Fülle zu bekommen, die Gott uns geben möchte, brauchen wir zunächst erstmal nicht mehr Licht, sondern wir brauchen mehr Vertrauen in Jesus. Oft ticken wir Menschen ja so, dass wir denken, ja, eigentlich weiß ich doch schon genug, oder? Wir verstehen doch eigentlich ganz genug. Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Einsicht und dann kriegen wir auch noch die Sache in den Griff. Und dann läuft unser Leben irgendwie so. Also das Problem, das kriegen wir auch noch gelöst. Zum Beispiel ein Mittel gegen AIDS. Also in ein paar Jahren, sagt uns die Technik, dann haben wir das ja auch noch im Griff. Oder jetzt eben ganz aktuell, wir werden schon irgendwie einen Impfstoff gegen Corona entwickeln, oder? Und das zu probieren ist ja auch gut. Sollen wir machen. Aber in dem Bewusstsein, dass eigentlich im allerersten Gott uns nur helfen kann. Und er uns die Lösung schenken kann. Und das ist so, wenn Jesus sagt, wenn ihr erkennen würdet, dass ihr blind und schwach seid, dann würde ich euch eigentlich helfen können. Also wenn ihr erkennen würdet, dass ihr blind und schwach seid, dass ihr es gar nicht selber im Griff habt. Sobald ihr das erkennen würdet, dass ihr hilflos seid, würde ich eingreifen und euch helfen. Und nun, da ihr aber glaubt, dass ihr alles wisst und erkennt, kann ich eigentlich nicht eingreifen, weil ihr müsst erst merken, dass ihr mich nötig habt. Und das ist ja auch die Botschaft vom Evangelium. Das richtet sich an die Einfältigen, also die ein bisschen einfacher gestrickt sind und nicht eben an die sich selber für klug halten in der Welt. So wie das dann in 1. Korinther 1, Vers 18 heißt: Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir errettet werden, ist es eine Kraft Gottes, eine Gotteskraft. Also das Wort vom Kreuz, das Evangelium, das ist eigentlich unsinnig, schon fast so ein bisschen blöd für Leute, die das eben nicht verstehen. Aber für die, die Gott gerettet hat, ist es eine Weisheit, das ist eine herrliche Botschaft. Das können wir natürlich nicht selber erkennen. Da brauchen wir die Offenbarung von Gott. Er muss uns das zeigen. Und dann merken wir, was für ein Riesengeschenk das ist, dass er uns das aufgeschlossen hat. Zum Schluss. Wir gehen nochmal zurück zum Text. 2. Könige 3. Und da gibt es einen besonders schönen Vers, den möchte ich uns vorlesen, Vers 18, aber ich nehme noch 13 und 16 dazu. Also Elisa sagt dann: So spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, also Hoffnung an Hoffnung. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen. Ich werde die Gruben nicht natürlich füllen. Dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt. Ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Also ich werde euch retten. Und jetzt kommt dieser schöne Vers. Und dann sagt Gott dann: Und das ist noch zu gering in den Augen des Herrn. Also das ist noch zu wenig. Er wird auch noch die Moabiter in eure Hand geben. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Gott, der errettet uns nicht nur, sondern er will uns auch erfülltes Leben geben. Ja? Gott ist nicht nur auf Rettung aus, sondern er möchte unser Leben auch voll machen. Und Gott möchte dir nicht nur in deinem Dienst helfen, sondern er möchte deinen Dienst auch segnen. Er möchte dir in deinem Leben nicht nur helfen, sondern er möchte dir segensvolles Leben schenken. Nur die Rettung, nur das Wasser, damit du leben kannst, das ist zu wenig für Gott. Ja, er wird auch noch die Moabiter in deine Hand geben und dein Leben voll machen. Gott gibt immer überreichlich. Erwartest du das noch? Oder erwarten wir halt von Gott nur die überlebensnotwendigen Dinge, also die Dinge, die wir vielleicht noch so gerade brauchen, damit unser Leben noch klappt? Glaubst du, dass ihm das eigentlich zu gering ist, nur das zu geben, was du gerade so nötig hast, damit es läuft, sondern dass er dir noch mehr geben möchte? Also Gott rettet nicht nur, sondern er will uns erfülltes Leben geben. Erwarten wir das noch? Und dann heißt es in Vers 20: Und es geschah am Morgen, zu der Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, siehe, da kam Wasser. Woher? Aus der Richtung von Edom. Wisst ihr, was Edom heißt? Edom heißt Brot. Könnte man sich jetzt auch so vorstellen, ja, jetzt kriegen die Nahrung fürs Leben. Und das Land füllte sich mit Wasser. Und dann heißt es weiter, und als sie, die Moabiter, sich am Morgen früh aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut. Und sie sprachen, es ist Blut? Die Könige haben sich gewiss gegenseitig aufgerieben und einander erschlagen. Und nun, Moab, mach dich auf zur Plünderung. Als sie aber zum Lager Israel kamen, da machten sich die Israeliten auf und schlugen die Moabiter, dass sie vor ihnen flohen. Israel aber drang in das Land ein und schlug Moab vernichtend. Ist ja sehr interessant hier, dass es heißt, und als sie sich morgens aufmachten, da sahen sie das Wasser rot wie Blut. Wovon können wir alles erwarten? Von unserem Herrn Jesus Christus, den Gott für uns gegeben hat. Das ist hier eigentlich fast schon wie eine prophetische Voraussage, wie Gott eben unsere Probleme lösen wird. Nämlich durch das Blut von seinem Sohn Jesus Christus. Also woher erwarten wir die Lösung unserer Probleme? Von menschlicher Weisheit oder von Gott, von seinem Sohn Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat, sein Blut, das unser Lebensbrot ist und der alles ist, was wir zum Leben nötig haben, der eben sein Blut für uns vergossen hat. Also die Lösung oder die Erlösung für unser Problem ist Jesus selbst. Das ist die Lösung für unser Problem, Jesus selbst. Und wir haben so eine unwahrscheinliche Hoffnung in unserem lebendigen Gott, weil Jesus, der lebt ja in uns, und das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. In jedem Moment, auch wenn wir uns nicht vorstellen können, wie Gott noch was tun kann, haben wir diese Hoffnung, die Jesus in uns aufrichten wird und noch Dinge möglich machen kann. Und diese Liebesgeschichte, ja, die ist niedergeschrieben in der Bibel, geschrieben in Jesu Blut vor 2000 Jahren auf dem Hügel in Judäa. Also erwartest du noch, dass Gott eingreift in deinem Leben? Davon hängt ja alles ab. Es wird dein Leben bestimmen, wie du morgens um 7 aufstehst, ob du was von Gott erwartest oder noch nicht. Und deshalb lasst uns alles von Gott erwarten. Mit Jesus haben wir ja schon alles. Und das wünsche ich dir für die kommende Woche. Rechne mit Gott. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Und wir danken dir, Herr, dass wir wirklich Grund haben, alles von dir zu erwarten und dass du in jedem Moment in unser Leben eingreifen möchtest. Und wir möchten dich einfach bitten, für die, die jetzt vielleicht zuhören und dich noch gar nicht so gut kennen, dass sie dich erleben dürfen. Oder für die, wo das vielleicht etwas lau geworden ist wieder und ein bisschen das Brennen verloren haben, bitte greif du da auch ein und schenk einfach Neues her. Und wir möchten dich bitten, dass du uns lehrst, dass wir eben in jedem Moment mit dir rechnen können und dass du immer noch über unser Verstehen hin Dinge tun kannst. Ja, bitte mach uns mutig, dass wir nicht nur Dinge machen, die wir logisch noch für möglich halten, sondern wirklich auch aus unserer Komfortzone, aus unserem Denkmaß herausgehen und dann einfach erleben dürfen, wie du Wunder tust. Bitte schenk, dass wir dich nicht begrenzen mit dem, was wir für möglich halten, sondern dass wir erleben dürfen, wie du übernatürlich eingreifst. Und danke, dass du das tun wirst. Amen. Euch noch eine gesegnete Woche. Tschüss.